Eigentlich ist die Adventszeit eine Zeit der Ruhe, der Versöhnung und Besinnlichkeit. In diesem Jahr liegt die Betonung auf eigentlich. 2024 ist anders. Gefühlt täglich öffnen wir ein Türchen mit einer neuen Zumutung. In der Auto- und Zulieferindustrie geht es um Lohnverzicht, Stellenabbau und Standortschließungen. Die Gewerkschaften kontern mit Warnstreiks und Drohungen. Und in der Politik beschert uns das vorzeitige Ampelaus pünktlich zur Adventszeit einen knackigen Wahlkampf und ein einmaliges Schauspiel rund um den von der FDP forcierten Koalitionsbruch. Krisen kennen keine adventliche Besinnlichkeit und auch keinen Weihnachtsfrieden. Doch statt Schlammschlacht und Wahlkampf bräuchte das Land jetzt Geschlossenheit und Entschlossenheit. Mit guten Konzepten raus aus der Krise. Doch wie soll das gelingen? Was kann jetzt kurzfristig für die Wirtschaft getan werden? Darüber will ich reden, jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Gitta Konnemann, Bundestagsabgeordnete der CDU und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Frau Konnemann, seit vielen Monaten sind wir jetzt schon in einer Art Dauer-Krisenaufmerksamkeitsschleife gefangen. Beim Ukraine-Krieg, dem Nahostkrieg, der US-Präsidentschaftswahl und jetzt auch der zerbröselnden Ampelregierung wurde quasi jedes Detail ausgeleuchtet. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung scheint mir das anders zu sein. Da war die letzte größere Wasserstandsmeldung eine Stimmungseintrübung. Und jetzt sind wir fast schon in einer existenziellen Krise. Ist das übertrieben oder fehlt uns schlicht die Aufmerksamkeit für Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung?
Also die Stimmung und Lage in der Wirtschaft sind schlecht. Insbesondere im Mittelstand, der im Regel nicht im Mittelpunkt steht. Das ist das große Problem, sicherlich auch in Deutschland, dass die Fokussierung sehr stark erfolgt auf die ganz Großen, auch die DAX-Unternehmen. Und auch von dort erreichen uns ja wirklich alarmierende Nachrichten, ThyssenKrupp etc. pp. Aber es ist eigentlich dieses kleine Sterben im Stillen, das uns umtreiben muss. Wir haben im letzten Jahr in Deutschland 176.000 Betriebe verloren, so Kreditreformen. Übrigens sind nur 11% in die Insolvenz gegangen, 89% haben geschlossen aus anderen Gründen, weil der Nachfolger fehlte, weil es an Arbeitskräften mangelte, weil die Energiekosten zu hoch waren oder weil infolge auch der Regulierung einfach die Lust fehlte und das Misstrauen in einer Art und Weise gegen Unternehmer auch gewachsen ist, dass ich heute konfrontiert bin mit Betriebsinhaberinnen und Inhabern, die sagen, wir empfehlen unseren Kindern nicht mehr, den Betrieb zu übernehmen. Und das ist alarmierend.
Als Vorsitzende der Mittelstandsunion haben Sie logischerweise einen Blick auf die mittleren Unternehmen. Sie haben aber auch die großen Unternehmen angesprochen, dass da uns auch keine wirklich guten Nachrichten erreichen. Was ist aber mit dem Wort Krise, was ich gerade benutzt habe? Ist das nur eine schlechte Stimmung oder haben wir wirklich eine richtige Krise?
Nein, wir haben eine hausgemachte und ausgemachte Krise. Denn wenn Betriebe in die Insolvenz gehen, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, Kurzarbeit sowieso jetzt schon in Dauer besteht, dann ist das nicht nur ein Problem für den einzelnen Betrieb, sondern für den Wirtschaftsstandort Deutschland, übrigens auch für unsere Sozialsysteme, weil die auf eine Umlagenfinanzierung angewiesen sind. Und die Lage ist so schlecht, wie ich sie tatsächlich seit 2005 nicht erlebt habe. Betriebe, aber auch Kommunen funken wirklich Alarmstufe Rot und SOS.
Herr Fratscher, für zehntausende Arbeitnehmer ist das ganz konkret, worüber wir gerade reden. Da geht es um nicht weniger als Ihren Job. VW, Ford, Bosch, BASF, jetzt ThyssenKrupp streichen Arbeitsplätze, kündigen Werkschließungen an. Um was für eine Krise handelt es sich dabei? Geht es allein um die ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs oder steckt mehr hinter dieser Krise, in der wir uns befinden?
Wir sind in einer strukturellen Herausforderung und ich möchte schon eine Unterscheidung machen zwischen der konjunkturellen Lage, also wie es hier und heute ist, und dem strukturellen Problem. Und bei der konjunkturellen Lage, Sie haben die Insolvenzen beschrieben, Sie haben die Lage beschrieben, aber Fakt ist auch, wir sind in einer ganz anderen Situation als 2005. Wir hatten damals mehr als 5 Millionen Arbeitslose, heute haben wir weniger als die Hälfte, wir haben Rekordbeschäftigung. Wir haben nach wie vor viele Unternehmen, die ordentliche Erträge machen. Also keine Verallgemeinung, aber wir müssen hier differenziert draufschauen. Also für mich ist nicht das Hier und Heute ein Problem. Wir haben eine stagnierende Wirtschaft. Das ist kein Einbruch von 5-6%, wie wir in der ersten Phase der Pandemie gehabt haben oder 2008 oder 2009, sondern das Problem heute ist, dass viele Unternehmen realisieren, wir haben keine Zukunftsperspektiven. Wir haben die Transformation, Globalisierung, Druck durch China, durch die USA, durch höhere Energiekosten, die ja importiert werden durch Gas und Öl. Gleichzeitig die ökologische, die digitale Transformation. Hier wurde viel verschlafen in der Vergangenheit und ist auch kein fairer Wettbewerb zum Teil mit China da. Und viele Unternehmen realisieren, diese Transformation in den nächsten 10 Jahren werden wir so, wie wir heute aufgestellt sind, nicht schaffen. Und ist mir immer wichtig, ich würde bei einem Punkt ein bisschen anders sehen, Frau Kornemann. Ich würde sagen, die Stimmung ist deutlich schlechter als die Lage. Und man kommt ja aus so einer Krise oder so einer schwierigen Situation nur dann raus, wenn man sich auf die eigenen Stärken fokussiert und sagt, was hat uns denn stark gemacht in der Vergangenheit? Wieso sind wir denn damals als kranker Mann Europas gut zurückgekommen und hatten ein goldenes Jahrzehnt? Wir hatten einen Wirtschaftsboom in 2010er Jahren. Also mein Punkt ist, wir haben heute noch alle Möglichkeiten, alle wirtschaftlichen Stärken in den Unternehmen, wir haben gerade den Mittelstand angesprochen, um diese Transformation erfolgreich zu bewältigen. Aber dafür brauchen wir andere Rahmenbedingungen und anderes Herangehen, um das eben zu schaffen.
Damit geben Sie mir eigentlich das Stichwort, Frau Kornemann. Wenn man sich in einer strukturellen Krise befindet, und das ist das, was Sie ja letztendlich gesagt haben, Herr Fratscher, und nicht nur eine rein konjunkturelle Eintrübung feststellt, dann stimmen die Rahmenbedingungen schlicht und ergreifend nicht mehr. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Ist das allein die Politik oder müssen auch die Unternehmen sich überlegen, was ihr Anteil daran ist?
Also Gründe gibt es immer auf allen Seiten. Aber wir haben zunächst einmal ein wirklich, kann es nur wiederholen, hausgemachtes Problem. Denn Herausforderungen wie Ukraine, Pandemie, Kriege haben sich für alle anderen Staaten rund um uns herum und Industriestaaten gestellt. Aber wir sind die einzige Nation, die in die Rezession jetzt gegangen ist, in Folge zum zweiten Mal. Das heißt, bei uns schrumpft die Wirtschaft, während sie in allen anderen europäischen Mitgliedstaaten, aber auch in den Industriestaaten der Welt brummt. Und das heißt, es ist neben äußeren Herausforderungen hier erkennbar etwas falsch gemacht worden. Und das sind die Rahmenbedingungen, die nicht mehr stimmen. Denn eines war 2005. Es gab einen Befreiungsschlag seinerzeit auch durch die Agenda von Gerhard Schröder. Und das hieß Freiheit, was Regulierung angeht, was Steuern anging, um am Ende wirklich auch den Zug wieder auf den Weg zu bringen. Denn tatsächlich ist es so, ja, wir haben einen unfassbaren Mut und Innovation und auch Können bei uns im Mittelstand und in der Wirtschaft. Aber es bringt nichts, wenn sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und wenn ich sehe, wie die Steuerlast bei uns in Deutschland für ein Einzelunternehmen sich darstellt, weitaus höher als im europäischen Durchschnitt, dann ist das unter anderem eine Rahmenbedingung, die nicht mehr stimmt. Und darauf müsste man sich einlassen, es zu verändern. Wir brauchen Standort, Standort, Standort. Und dazu gehört die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit.
Darüber wollen wir reden. Ich würde am Anfang des Gesprächs, Herr Fratscher, mal auf ThyssenKrupp gucken, dem Unternehmen aus meiner Heimatstadt Essen. Da geht es um die Stahlsparte gerade. Ist das vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass alles mit allem zusammenhängt?
Ja, es kommen viele Faktoren natürlich zusammen. Deshalb würde ich auch nicht sagen, das ist nur hausgemacht, also alles bei uns, sondern Deutschland ist in dieser Krise oder in dieser Situation härter getroffen aus zwei Gründen. Erstens, weil wir eine höhere Offenheit haben. Wir hängen viel stärker an den Exporten als andere Länder. Das ist das Wirtschaftsmodell Deutschlands. Das ist die Grundlage für unseren Wohlstand. Und der ist jetzt durch Trump, aber auch durch China, auch durch Abhängigkeit von russischer Energie in Gefahr. Und zweitens, wurden einfach zu wenig Investitionen getätigt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine Situation der letzten 3 Jahre ist, sondern wir müssen es letztlich schaffen, in Deutschland uns dieser strukturellen Themen bewusst zu werden. Also woran liegt es, dass wir dahin gekommen sind? Und die Rahmenbedingungen, da gebe ich Ihnen recht, aber die sind nicht erst seit drei Jahren schlecht, sondern seit 25 Jahren. Die Steuern für die Unternehmen waren auch 2005 höher und nicht geringer als heute für die Unternehmen. Nur wir sind halt in einem anderen globalen Wettbewerb, wo nicht mehr nach fairen Regeln gespielt wird. China subventioniert ihre Unternehmen massiv. Die USA versucht das mit dem Inflation Reduction Act, wird zunehmend nationalistischer. Das wird sich unter Trump nochmals deutlich fortsetzen. Und wir sind eine kleine Volkswirtschaft, das vergessen wir gerne. Wir sind kein wirklicher... Aber im Vergleich zu China und den USA sind wir klein.
Im
europäischen Vergleich gar keine Frage. Aber das ist ja nicht der Vergleich, sondern mit wem stehen denn deutsche Unternehmen im Bereich Automobilbranche im Wettbewerb mit amerikanischen und chinesischen Unternehmen? Und wir müssen uns bewusst machen, wir müssen Dinge anders machen. Wir brauchen ein stärkeres Europa. Wir können nicht mehr nationale Alleingänge machen. Also ich glaube, das Grundproblem heute ist nicht so sehr, dass wir in den letzten 3 Jahren was falsch gemacht haben, sondern über die letzten 25 Jahre wichtige Reformen verschlafen.
Ich will nochmal einen Versuch machen, auf ThyssenKrupp zu sprechen zu kommen, weil das scheint mir in der aktuellen Diskussion ja einen besonderen Stellenwert einzunehmen. Wir haben jetzt den Kanzler gehört, der hat von einer geostrategischen Bedeutung gesprochen. Der Betriebsratsvorsitzende hat von der Systemrelevanz gesprochen, dieser Stahlsparte. Stimmen Sie dem zu?
Ja, allerdings muss man da sehr vorsichtig sein. Die Politik darf nicht anfangen zu sagen, jede Branche in der Industrie und jedes Unternehmen ist systemrelevant. Man muss das muss in Ausnahmen bleiben. Und Stahl und vor allem grüner Stahl, also nachhaltig geförderter Stahl, ist einfach essentiell für so viele Branchen, gerade für unsere Industrie, dass sich diese Aussage und auch die riesigen Subventionen, die der Staat ThyssenKrupp ja gibt mit Milliardenbeträgen, durchaus verstehen kann. Aber, und da komme ich zu diesem unfairen Wettbewerb, China schwemmt eben den Stahlmarkt mit massiv subventioniertem Stahl. Und da kommen wir in die schwierige Situation. Was machen wir? Versuchen wir, Ausgleichszölle, wie bei den Autos zum Beispiel, auf chinesische E-Autos, auch für China aufzuerlegen? Dann kommen wir sehr schnell in einen Handelskonflikt. Und Deutschland sitzt häufig eben am kürzeren Hebel. Das war mein Argument. Also ja, ThyssenKrupp, das ist eine Wette auf die Zukunft, die Politik dort eingeht, mit ungewissem Ausgang. Aber wichtiger noch ist, wir müssen für fairen Wettbewerb global handeln. Und das kriegen wir nur hin, wenn Deutschland eben auch innerhalb eines starken Europas ist.
Frau Kornemann, wie blicken Sie da drauf? Wir haben in der Corona-Pandemie und danach auch beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine häufig davon gesprochen, dass wir abhängig sind von anderen Volkswirtschaften. Wir haben über den subventionierten Stahl aus China gesprochen. Also wie blicken Sie darauf? Müsste der Staat jetzt hier direkt unterstützend eingreifen, damit uns die Stahlsparte nicht auch noch verloren geht?
Zum einen haben wir in vielen Bereichen schon heute keine eigene Versorgungssicherheit mehr. Das ist jetzt nicht nur im Bereich Stahl, sondern bis hin zu Lebensmitteln. Und die Herausforderung besteht darin, dann tatsächlich dafür zu sorgen, dass es einen entsprechenden Zustrom und die Möglichkeit zum Erwerb auch nach wie vor gibt. Aber ThyssenKrupp steht ja stellvertretend nicht nur für Stahl, sondern tatsächlich für ein Riesendilemma in Deutschland. Und das ist die viel zu hohen Energiekosten. Und zwar, da braucht man gar nicht China oder die USA zu bemühen, lieber Herr Fratscher, sondern ich habe jetzt aktuell ein Unternehmen in meinem Wahlkreis, das Kunststoffrohre herstellt, das die Produktion in Deutschland einstellt wegen zu hoher Energiekosten und seine Produktion jetzt verlagert nach Polen und Tschechien. Das heißt, in Europa gibt es unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen, weil es Staaten in Europa gibt, die von den Möglichkeiten tatsächlich, die auch die EU zur Verfügung stellt, Gebrauch macht und die Unternehmen nicht belastet. Und gerade im Bereich der Energiekosten waren es ja die Netzentgelte, die aktuell noch Anfang des Jahres von der Ampel erhöht worden sind, die massiv dazu geführt haben, neben auch steuerlichen Belastungen und Abgaben, dass die Stromerzeugung selbst gar nicht so teuer sind, sondern am Ende sind es diese Abgaben, die der Staat höchst national tatsächlich hergestellt hat, die dazu führen, dass ThyssenKrupp ebenso wie aber auch ein Bäcker oder ein industrieller Mittelstand nicht mehr in der Lage ist, tatsächlich wettbewerbsfähig zu sein innerhalb Europas. Und das ist tatsächlich ein nationales Problem.
Frau Kornemann, ich verstehe, dass Sie so ein bisschen auf die Frage hinzudrängen, was die Energiepreise mit den Unternehmen in Deutschland machen. Das wollen wir uns auch wirklich anschauen. Ich es ist ja jetzt nur so, dass, sagen wir mal, das Problem, was jetzt gerade um ThyssenKrupp sich aufbaut, möglicherweise in ein paar Monaten das Problem vor allem von der CDU oder einer CDU-geführten Regierung sein wird. Also die Frage wird sich ja massiv stellen, wie geht man mit der Stahlsparte um und wie wird man reagieren? Weil Stahl ist für so vieles wichtig, nicht nur als Ausgangsprodukt für die Automobilindustrie, sondern das ist auch ein Unterschied zu vor 20 Jahren. Wir sind in einem Krieg oder haben einen Krieg mitten in Europa. Also Stahl ist auch für andere Dinge noch sehr wichtig. Also wie muss der Staat sich da verhalten in so einer Situation?
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich kann aber trotzdem keine andere Antwort geben, als dass wir zurzeit auch andere Branchen verlieren infolge der Energiekosten, die systemrelevant sind. Wenn Sie zurzeit nach Sachsen schauen, dann gibt es dort eine Glasindustrie. Und in Torgau wird aktuell die Flachglaswanne abgekühlt. Wenn sie kalt ist, wird sie nicht wieder angestellt werden. Das heißt, die Glasindustrie, die wir auch brauchen für optische Geräte, für so vieles andere auch, ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das, es geht um tatsächlich Grundelemente. Das ist der Stahl ohne Frage, aber es sind auch andere. Und deswegen, diese Alarmierung erfolgt häufig, wenn wir große Unternehmen und DAX-Konzerne in der Bredouille sehen. Das leise Sterben im Mittelstand mit denselben Auswirkungen, auch strukturellen Auswirkungen für unser Land, wird häufig ignoriert. Aber die Gründe sind dieselben. Und das ist die fehlende Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb, egal woher man auch kommt, wenn wir dieses Land wieder nach vorne bringen wollen, dann müssen wir zu Rahmenbedingungen kommen, die zu einer Wettbewerbsfähigkeit führen.
Der Traum, Herr Fratscher, in den letzten Jahren der Politik war, dass wir diesen grünen Stahl produzieren können, dass wir die Klimaziele einhalten, dass wir neue Industrien aufbauen und ansiedeln können hier in Deutschland. Das scheint jetzt ein bisschen ausgeträumt zu sein. Ist das vielleicht ein zu hoher Preis, den man momentan zahlt dafür, dass man die Transformation in der Schnelligkeit und unter den konkreten Rahmenbedingungen durchziehen wollte?
Wir sind nicht zu schnell bei der Transformation, sondern zu langsam. Deshalb fehlt die Wettbewerbsfähigkeit. Die Innovationen entstehen anderswo in der Welt. Nehmen Sie das Thema Batterietechniken. Da sind andere Länder uns weit voraus. Bei E-Mobilität auch. Und den größten Fehler, den wir heute machen können, ist zu glauben, diese Transformation Richtung grüne Technologien, Richtung digitale Plattformen, digitale Produkte, dass wir das zu schnell machen. Fakt ist, dass eben deutsche Unternehmen den Anschluss verlieren, weil sie zu langsam sind. Und die Automobilbranche ist das beste Beispiel. Man hat drei große Fehler begangen in der Automobilbranche. Erstens mit dem Dieselskandal viel Vertrauen zerstört. Zweitens, man hat sich zu sehr in die Abhängigkeit von China begeben. Die Asymmetrie der Abhängigkeit ist das Problem, das rächt sich jetzt. Und drittens hat man in den goldenen 2010er Jahren, wo Erträge riesig waren, die Gewinne hoch waren, die Unternehmen Marktanteile gewonnen haben, hat es verschlafen, dort eben die technologische Umstellung zu machen. Also da, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu glauben, man müsse jetzt mal langsam machen und gewisse Regulierung oder gewisse Transformationen verschleppen, wird die Deindustrialisierung lediglich beschleunigen. Vielleicht noch ein Wort des Widerspruchs, Frau Kornemann. Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, hohe Energiekosten erklären das alles. Das ist, glaube ich, zu eindimensional. Wir dürfen nicht vergessen, der Staat hat sehr viele, zahlt immer noch sehr viele Subventionen, gerade an manche energieintensive Branchen. Da gebe ich Ihnen recht, wenn man sagt, ja, wenn man eine Branche oder ein paar Branchen günstigere Energie zu bereitstellt, dann zahlt irgendjemand anders der dafür. Andere. Nämlich die Subvention nicht behalten. Das sind eben häufig die mittelständischen Unternehmen. Also ich glaube nicht, dass der Staat sagen kann, wir senken jetzt die Energiekosten für alle Unternehmen und subventionieren massiv. Sondern man muss versuchen, bessere Rahmenbedingungen für alle Unternehmen zu schaffen. Ja. Faireren Wettbewerb. Und dann eben haben auch die mittelständischen Unternehmen wieder, ich würde mal sagen, weniger Nachteile. Vorteile haben sie dadurch auch nicht.
Dann lassen Sie uns doch auf die einzelnen Standortfaktoren gucken. Und wir fangen mit der Energie dennoch an, weil das ist in der Tat ja nun mal das, was die meisten Unternehmen, ob mittelständisch oder großer, am meisten umtreibt. Ihr Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat letzte Woche im Deutschlandfunk auch noch mal zum Ausdruck gebracht, dass das deutsche Geschäftsmodell, so wie wir es hatten, letztendlich beendet ist. Ein Faktor dieses Modells war eben die preiswerte Energie. die wir hier lange Zeit in Deutschland gehabt haben. Was sind denn jetzt Ihre Ansatzpunkte in der CDU, um dieses Problem zu lösen?
Also er hat dargestellt, dass es natürlich eine Herausforderung ist, wenn die Vorprodukte aus China nicht mehr billig sind oder wegfallen. Und insbesondere das russische Gas wegfällt, als Brücke übrigens in eine Welt der Erneuerbaren. Und vor diesem Hintergrund wir uns tatsächlich der Realität stellen müssen und uns fragen, wie können wir jetzt die Energiepreise senken. Das eine ist die Ausweitung des Angebots. Wenn wir aktuell sehen, dass in anderen Ländern immer noch auch Kernenergie genutzt wird, sogar stark genutzt wird, dann war es definitiv ein Fehler, die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke auch abzustellen. Zwei sind vielleicht noch wieder zu ertüchtigen. Es geht aber auch um die Frage, wie kann ich eine Brückentechnologie schaffen in die Zeit der Energiewende, die keiner in Frage stellt. Und das wird nur gehen, auch mit dem Zubau von zum Beispiel Gaskraftwerke. Aber dann brauche ich ein Gesetz, anders als das, was Herr Habeck derzeit andenkt, wo es nicht um Vergabeverfahren geht mit erheblichen inhaltlichen Mängeln, sondern tatsächlich jetzt auch einen schnellen Zubau ermöglicht, beziehungsweise die Gaskraftwerke zu nutzen, die es gibt, die gar nicht mehr im Betrieb sind beispielsweise. Und was wir brauchen, ist zwingend eine Wasserstoffinfrastruktur. Deswegen wäre mein Wunsch an den neuen Wirtschaftsminister, wer ihn auch immer stellt, dass das erste Gespräch, das er führt, das mit Norwegen wäre, um blauen Wasserstoff auch hierher zu bekommen. Und ich wäre einfach froh, wenn diese Farbenlehre blau, grün, gelb, türkis endlich aufhören würde. Entscheidend ist, dass erstmal überhaupt etwas strömt, damit wir die Übergangsstruktur haben. Und gestatten Sie mir noch ein Wort. Keiner stellt die Transformation in Frage, Herr Fratscher. Aber Transformation mit der Brechstange wird niemals funktionieren. Und so ist in den letzten Jahren in Deutschland agiert worden, mit der Folge, dass wir teurer sind als viele andere, mit der Folge, dass Produktion sich verlagert. Von Transformation mit der Brechstange, darüber freut sich am Ende nur China. Und weil Sie das Thema der Batterie angesprochen haben, ich finde, einer der größten Vorwürfe, den ich auch als Forschungspolitikerin aktuell machen kann, ist die Tatsache, dass eine Batterieforschung, die in Deutschland seit 2007 etabliert worden ist, dass dieser jetzt der Garaus gemacht wird, in dem Förderprogramme nicht fortgeführt werden, die wir in der Forschung brauchen, mit der Folge, dass tatsächlich das Batterieforschungspersonal das Land verlässt. Das ist eine Katastrophe, denn Innovation wird nach wie vor in Deutschland geschrieben.
Herr Fratscher, greifen wir den Punkt auf, der ist spannend. In der Tat, es scheint ja so zu sein, als ob uns zum zweiten Mal eine Schlüsseltechnologie, Industrie der Zukunft verloren geht mit der Batterieindustrie. Das hört sich sehr bekannt an. Wir haben schon einmal eine Industrie, die in Deutschland ganz erfolgreich war, nämlich die Solarindustrie, ich glaube ab 2005 aus Deutschland verjagt. Warum gelingt uns das nicht so gut, solche Industrien bei uns zu halten und die vernünftigen Mittel zu finden, um solche Industrien auch zu fördern?
Erst einmal muss man was aufbauen. Und die Batterietechnik ist jetzt nicht so, dass wir wie bei Solarzellen irgendwie der Weltmarktführer waren und jetzt nur noch eine kleine Rolle spielen, sondern die Versuche, Batterietechnik hier aufzubauen, sind gescheitert mit vielen Werken. Nordvolt kürzlich erst einige Fabriken zugemacht. Bei Forschungs- und Entwicklungsförderung bin ich komplett bei Ihnen, Frau Konnemann. Natürlich brauchen wir mehr Geld für Forschung und Entwicklung. Wir müssen diese Technologien pushen. Wir müssen Märkte schaffen, gar keine Frage. Das ist auch eine staatliche Aufgabe, Geld für Forschung und Entwicklung zur Verfügung zu stellen, die Unternehmen zu unterstützen. Ich glaube nur nicht, also das ist eine Dimension. Wir brauchen, für viele Unternehmen ist es die Frage, habe ich einen großen Markt? Ja, das ist erstmal Skalierung. Das ist eben auch einer der Gründe, weshalb eben das Thema bei der Batterietechnik gescheitert ist. Dafür brauchen wir einen europäischen Markt. Der deutsche Markt ist zu klein. Wir brauchen also einen stärkeren europäischen Binnenmarkt, eine europäische Kapitalmarktunion. Wir brauchen weniger Regulierung, weniger Bürokratie. Die Prozesse müssen schneller gehen. Ich weiß nicht, was Sie meinen mit Brechstange. Ich glaube, klare Regulierung, also so wenig Regulierung wie notwendig, aber klare Rahmenbedingungen, Wettbewerb, das ist notwendig. Und Ich glaube, wenn man der Bundesregierung einen Vorwurf machen kann oder der Ampelregierung einen Vorwurf machen kann, ist nicht, dass sie die Transformation mit Brechstange machen wollte, sondern das, was wir über Energie und über diese Herausforderung sprechen, da geht es wirklich darum, dass Unternehmen bessere Rahmenbedingungen brauchen, um investieren zu können. Also ich glaube, der Grund ist, der Staat kann einiges tun, er kann bessere Rahmenbedingungen bereitstellen, aber er muss vorsichtig sein, dass er nicht anfängt zu sagen, dieses Unternehmen wird gefördert, das nicht. Also dass er selber Industriepolitik macht, weil der Staat da nicht der bessere Unternehmer
ist. Frau Könnemann, ich wollte gerade eigentlich sagen, das Wort Heizungsgesetz möchte ich eigentlich in dieser Sendung gar nicht mehr angesprochen sehen, weil ich eigentlich viel Sie lieber in die Zukunft blicken will und würde da gerne einen Aspekt aufgreifen, den ich spannend fand. Andreas Jung aus Ihrer Fraktion hat ja in der Tat das bestätigt, was Sie gerade auch nochmal gesagt haben. Es soll ja gar keine Abkehr unter einer CDU-geführten Regierung, so es denn so sein soll, von dem Transformationsprozess geben, sondern man möchte sozusagen nur mit anderen Instrumenten in diese Richtung marschieren. Vielleicht können wir einmal darüber sprechen, statt den Blick zurückzupacken. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der CO2-Preis in Ihrem Konzept eine ganz wichtige Rolle spielen. Damit wollen Sie einerseits die Stromsteuer senken, die Netzentgelte sollen, wenn ich das richtig notiert habe, halbiert werden und die Menschen sollen animiert werden, in Technologien zu investieren, die dann im Prinzip umweltschonend Energie produzieren. Also sagen wir mal so, wenn ich an meiner Gasheizung festhalten will, zahle ich einfach mehr. Wenn ich eine Wärmepumpe einbauen würde, würde ich weniger zahlen. Soll das allein über das Mittel des CO2-Preises funktionieren?
Ja, am Ende geht es um eine sehr grundsätzliche Frage. Mache ich Transformation über Bevormundung, Auflagen, Verbote, Heizungsgesetz, auch Mikromanagement, oder überlasse ich tatsächlich den Menschen auch mit Anreizen, Unterstützung die Entscheidung, wie investiere ich? Und die CO2-Bepreisung heißt ja tatsächlich nichts anderes, als CO2 einen Preis zu geben. Und ich glaube, eine der größten Erfolge tatsächlich ist gewesen, dass diese Bepreisung ab 2027 ja europaweit gilt, absolut erforderlich auch. Und diese CO2-Bepreisung versuchen wir zu unterstützen, und jetzt komme ich doch aufs Heizungsgesetz zurück, indem wir zum Beispiel Gebäudeeigentümer, Hauseigentümer, die für das Alter investiert haben und deshalb so besonders getroffen waren auch von diesem Gesetz, weil sie ihre Altersvorsorge gefährdet sahen, denen zum Beispiel auch mit Förderprogrammen, was die Sanierung von Wohnbestand angeht, zu helfen, auch ihre CO2-Belastung zu minimieren. Das waren Programme, die mit großem Erfolg angeboten worden waren, auch seitens der KfW, die dann über Nacht gekippt worden sind. Ich sage KfW 40 plus etc. Und dazu geführt haben, dass am Ende nicht nur die Eigentümer selbst getroffen waren, sondern der gesamte Bereich des Wohnungsbaus, der im Einzelwohnungsbau komplett am Boden liegt. Und das heißt, man kann mit klugen Mitteln immer auch eine Konjunktur auslösen. Aber man sollte die Menschen dabei mitnehmen. Klimaschutz geht am Ende nicht gegen die Menschen, sondern nur mit ihnen.
Also es soll gefördert werden, wenn jemand sozusagen umstellt von einer auf fossilen Brennstoffen beruhenden Heiztechnologie auf eine Technologie, die darauf verzichtet.
Nicht unbedingt. Wenn gestatten Sie mir folgenden Hinweis. Ich halte sehr viel von Zahlen, Daten und Fakten. Und ich habe mir heute mal die Electricity Map angesehen. Das zeigt ja sehr genau, woraus kommt eigentlich der Strom, wie wird er produziert. Und er ist heute, können Sie nachschauen, 37% Wind und 42% sind fossile Energien, die den Strom entsprechend erzeugen. Dann kommt noch ein bisschen Biomasse dazu. Das heißt, der Strom, der derzeit durch eine Wärmepumpe gepumpt wird, ist genauso fossil produziert wie gegebenenfalls auch in anderen Ländern. Beziehungsweise sogar schlechter, denn unser CO2-Wert pro Kilowattstunde ist weitaus höher als der in Frankreich. Auch das die Zahl heute bei über 400 Gramm pro Kilowattstunde in Deutschland gegenüber Frankreich mit gerade 40 Kilowattgramm pro Kilowattstunde. Das heißt, nicht in Überschriften denken, auch nicht in Ideologie oder in das möchte ich gerne oder das sagt mir mein Bauch, sondern bitte auch die Zahlen, Daten und Fakten anschauen. Ich glaube, das hilft uns in Gänze weiter, insbesondere auch dem Klima.
Wenn ich da einmal einhaken darf bei den Zahlen, Fakten, Frau Kornemann, Sie haben völlig recht, natürlich, eine Wärmepumpe, die mit Strom läuft, mit dem Energiemix, ist immer noch zur Hälfte mit fossilen Energieträgern. Aber wenn Sie eine Gasheizung haben, ist es eben zu 100%. Das ist der Unterschied. Und mir ist es nochmal wichtig zu korrigieren, weil Sie eben so darstellten, als sei die Lösung für höhere Energiekosten, Gaskraftwerke zu bauen oder Atomkraftwerke wieder anzuschalten.
Über Wasserstoff gesprochen.
Der Grund, weshalb wir hohe Energiekosten haben, ist, dass wir eben immer noch von fossilen Energieträgern abhängig sind. Erneuerbare Energien sind heute von den Grenzkosten, von den Produktionskosten ein Bruchteil von denen von fossilen Energieträgern. Das Problem ist eben, dass wir noch nicht genug erneuerbare Energien haben, dass wir diese Transformation noch nicht gemacht haben. Und das erfordert eben massive Investitionen, auch staatliche Investitionen in gute Energieinfrastruktur, in Leitungsnetze, die die erneuerbaren Energien eben dorthin bringen, wo sie benötigt werden. Also wenn wir niedrige Energiekosten haben wollen, bin ich komplett bei Ihnen, ist die Lösung nicht Atomkraftwerke wieder anschalten, sondern dann ist es wirklich ein schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien.
Ich wäre sogar für die Atomkraftwerke, die wir haben und die noch funktionieren, sie anzuschalten, aber das nur am Rande. Auch wegen des Klimas, weil es natürlich sich klimafreundlicher darstellt. Das zeigt eben das französische Beispiel. Aber gestatten Sie mir, wenn Sie rechnen gerade die erneuerbaren Energien schön, weil Sie nur über die Produktionskosten sprechen und nicht um die Kosten drumherum.
Die Infrastrukturkosten,
und
das Thema, klar, das brauchen die anderen aber auch.
Infrastrukturkosten sind extrem hoch, weil sie neu geschaffen werden müssen. Noch einmal, wir wollen darin investieren, aber bitte vergessen Sie eine Währung nicht, von der unser Wirtschafts- und Industriestandort massiv abhängig ist. Und das ist die Versorgungssicherheit. Wenn Sie diese Mappe oder diese Karte von heute sehen, dann sind 44%, also Sonne und Wind, der Rest, die nicht versorgungssicher sind. Und der Rest muss durch Fossile beigesteuert werden. Das ist etwas, was wir ändern wollen. Aber dafür müssen wir zwingend die entsprechende Infrastruktur ändern. Und vor diesem Hintergrund, ich würde mir dort weniger Emotionalität wünschen und eigentlich mehr eine wissenschaftliche Diskussion.
Gestatten Sie mir jetzt wiederum, Frau Kornemann, eine Nachfrage, bitte, der zweiten Teil meiner ursprünglichen Frage.
Ja,
also
gerne.
Das Ziel ist ja, wenn man Herrn Jung zugehört hat, auf jeden Fall in die Transformation zu gehen. Ich glaube, natürlich, da gibt es ja keinen Zweifel. Also das heißt, auch Sie wollen irgendwann die Menschen ermutigen, mehr in erneuerbare Energien zu setzen, auf lange Frist jedenfalls, weil das dann gefördert wird. Das heißt aber auch, man muss praktisch über einen Zeitraum dann irgendwann den Switch hinbekommen und irgendwann dann auf Erneuerbaren setzen. Also das heißt doch, für den Verbraucher ist der Weg Richtung erneuerbarer Energien auch unter einer CDU-geführten Regierung vorgezeichnet.
Also Erneuerbare stellt niemand in Frage. Das ist
aber auch für Verbraucher, meine ich.
Natürlich auch für Verbraucher, aber mit einem realistischen Angang. Mhm. Denn die CO2-Bepreisung muss auskommen, dem Grunde nach, ohne Förderprogramme. Sie geben CO2 einen Preis, egal ob Betrieben oder einem Verbraucher. Wir müssen da nur zu mehr Wettbewerbsfähigkeit kommen, weil wir jetzt gerade auch im letzten Jahr noch mal national dort eine erhebliche Zulage gehabt haben. Und diese CO2-Bepreisung ist das Mittel der Wahl, weil es auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz dem Grunde nach setzt und den Verbraucher dabei unterstützt zu sagen, ich entscheide für mich selbst, für was ich übrigens Geld ausgebe. Ist es am Ende der Behalt der Ölheizung? Ist es die Gasheizung?
Weil es mich nicht sich lohnt
zu investieren. Genau, das muss jeder für sich sehen. Und was wichtig ist, ist, wir brauchen dem Grunde nach die Infrastruktur auch für die Fossilen, also auch zum Beispiel Rohre, Gasrohre. Das eine lässt sich ohne das andere nicht denken.
Herr Fratscher, jetzt an Sie die Frage. Ist das nicht eigentlich ein kluger Gedankengang, den Frau Kornemann da formuliert, dass man sagt, man hat das gleiche Ziel, man möchte zu erneuerbaren Energien hin. Man überlässt aber den Menschen selber zu sagen, wenn ich jetzt noch vorhabe, beispielsweise 5 Jahre in meiner Immobilie zu wohnen und dann möchte ich umziehen, weil ich ein gewisses Alter habe, möchte mich kleiner setzen, dann zu sagen, nee, ich werde nicht gezwungen, meine Heizung zu erneuern, sondern nehme in Kauf, dass ich mehr für dreckige Energie zahle. Ist das nicht ein charmanter Plan?
Natürlich kann man sagen, es gibt keine Restriktionen, keine Verbote. Übrigens, das Heizungsgesetz hat ein Verbot von einer CDU-geführten Bundesregierung aufgehoben, nämlich das Verbot nach Ölheizung, nur mal als kleine Anmerkung. Das ist also schon ein bisschen differenzierter. Aber ich glaube, der Kernfehler ist zu glauben, ein höherer CO2-Preis löst alle Probleme. Als Ökonom bin ich komplett dafür. Der Preis, den wir für Dinge zahlen, der muss letztlich auch die Kosten widerspiegeln. Das ist ein wichtiges Lenkungsmechanismus in einer Marktwirtschaft. Aber man muss ja fragen, was macht das mit den Menschen? Wer zahlt den Preis dafür? Und es sind eben vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Und das ist im Prinzip da, wo man, wenn man A sagt, eben auch B sagen muss, Frau Kornemann. Man kann nicht nur sagen, höheren CO2-Preis und dann sollen die Leute mal selber entscheiden. Sondern das heißt letztlich, alle Dinge werden teurer, die letztlich eine CO2-Fußabdruck haben. Und deshalb braucht man einen Ausgleich, wo man sagt, man gibt es an die Menschen zurück, um sie dafür zu kompensieren. Und das muss eben auch sozial ausgewogen gestattet werden, sodass eben Menschen mit geringem Einkommen nicht nur die Wahl haben, hier sind die fairen Preise, aber ich habe jetzt auch nicht weniger Geld in der Tasche, sondern ich habe immer noch die gleiche Kaufkraft.
Das ist der Ansatz des Klimageldes. Sie haben wenn Sie die CO2-Bepreisung denken, müssen Sie ein Klimageld oder eine Entlastung immer mitdenken. Übrigens nicht nur für sozial Schwache, die, wenn ich beispielsweise im Bürgergeld bin, das über die Kosten der Unterkunft heute schon finanziert bekommen, ehrlicherweise, denn sie zahlen ihre Stromrechnung nicht selbst. Das macht der Steuerzahler, sondern es sind am Ende auch die Betriebe, die entlastet werden müssen. Es geht nur darum, mache ich es mit Verboten, Auflagen, wie diese Regierung es getan hat, oder mache ich es mit Anreizen und dem Grunde nach einem marktwirtschaftlichen Ansatz? Und ich glaube, dass es besser gelingen wird als jetzt die letzten 3 Jahre, wie wir es erlebt haben.
Das werden wir jedenfalls beobachten und möglicherweise ja auch beobachten können. Zumindest sehen ja die Umfragen weisen in eine gewisse Richtung hin. Aber Frau Könnemann, lassen Sie uns vielleicht noch mal zum Schluss darauf gucken, wie man all das finanzieren will. Sie haben das Thema Klimageld genannt. Wir haben darüber gesprochen, die Unternehmen brauchen Hilfe. Mindestens mal vielleicht steuerliche Entlastungen möglicherweise, aber auch direkte Subventionen. Wie will man all das finanzieren? Herr Merz war in dem besagten Interview auch angesprochen worden auf die Schuldenbremse. Ich habe das so verstanden, aber vielleicht können Sie mir da noch mal helfen. Jetzt vor der Wahl wird mit der Schuldenbremse nichts passieren. Da geht man nicht dran. Was passiert danach? Also würden Sie jetzt ausschließen, dass man die Schuldenbremse reformiert? Oder kann das doch noch passieren?
Also die Schuldenbremse wird in keinem Fall gelockert werden. Und zwar aus Verantwortung übrigens auch gegenüber nachfolgenden Generationen. Denn wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wenn ich sehe, wie sich die Einnahmen des Gesamtstaates, also Bund, Länder und Kommunen, darstellen, dann sind wir bei knapp 1 Billion. So viel ist noch nie vereinnahmt worden von allen staatlichen Ebenen gemeinsam. Aber es gibt ein Ausgabenproblem. Und das heißt, eine verantwortliche Bundesregierung ist gezwungen und gehalten, zu priorisieren, weil Schulden am Ende ein süßes Gift sind. Sie sind schnell gemacht, sie versprechen eine einfache Lösung, aber sie wirken dauerhaft toxisch, weil sie zurückgezahlt werden müssen. Und wenn ich sehe, dass allein der Schuldendienst heute im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland auf dem 4. Platz ist mit fast 40 Milliarden Euro, übrigens das Doppelte des Haushaltes für Bildung und Forschung, dann wäre es besser gewesen, dort vorsichtiger zu agieren, weniger Kredite aufzunehmen, als es die Regierung übrigens auch jetzt noch tut. Gestatten Sie mir diesen letzten Satz. Denn auch eine Schuldenbremse verhindert nicht eine Nettokreditaufnahme. Im letzten Jahr 43 Milliarden, dieses Jahr 50 Milliarden, nächstes Jahr geschätzt wahrscheinlich 56 Milliarden. Das heißt, es werden Schulden, Schulden, Schulden gemacht, die zurückgezahlt werden müssen. Und deswegen Schuldenbremse, nein, nicht lockern.
Herr Fratscher, gibt es dennoch Argumente dafür, sie nicht zu lockern, aber sie zu reformieren? Was wären Vorteile von einer Reform?
Natürlich muss sie reformiert werden, denn Frau Kornemann, Sie widersprechen sich im Prinzip, entschuldigen, wenn ich das so direkt sage, aber Sie sagen, die Unternehmen brauchen mehr Unterstützung, die Menschen brauchen mehr Unterstützung, der Staat muss mehr Geld ausgeben. Aber Sie sagen nicht, wo das herkommen soll. Lassen Sie mich meinen Punkt zu Ende machen. Also es wird der Widerspruch, wenn Sie sagen, Sie wollen die Schuldenbremse einhalten, wollen keine Steuererhöhung, wollen niemanden mehr belasten. Dieses Argument, ja, man kann bei den Sozialausgaben sparen, bei den Renten, bei Menschen, die arbeitslos sind, glaube ich, kommt man nicht zur Lösung. Also man muss sich ehrlich machen in Deutschland, wir sind im Augenblick nicht ehrlich. Entweder investieren wir in die Zukunft, und Frau Kornemann, es gibt gute Schulden. Gute Schulden, ich weiß, es klingt erstmal nach einem Widerspruch, wenn der Staat heute 100 Euro in Bildung investiert, muss er erstmal einen Kredit aufnehmen. Das sind Schulden. Langfristig, und das zeigen unsere wissenschaftlichen Studien, heißt es, mehr junge Menschen können Schulabschluss machen, werden besser ausgebildet, haben besseres Einkommen, weil sie produktiver sind, zahlen mehr Steuern und auch die Unternehmen profitieren davon. Also 100 Euro Schulden heute für Bildung rechnet sich langfristig, weil es den Staat letztlich erlaubt, Schuldenstände zu reduzieren. Das können Sie auf gute Infrastruktur, gute Rahmenbedingungen fortsetzen.
Ja, leider werden die Schulden
also
aber
die
nicht.
Entscheidung muss sein, investieren oder Schuldenbremse. Und wenn Sie an der Schuldenbremse festhalten, dann wird es weitergehen, wie auch unter 16 Jahren CDU und wie in den letzten 3 Jahren in der Ampel. Dann werden die Investitionen für diese
Transformation fehlen. Mit dem Blick auf die Uhr lassen Sie mich die Frage an Sie vielleicht formulieren. Gerne. Also es gibt gute und schlechte Schulden, so hat der Fatscher gesagt. Also welche, die eher eine Investition in die Zukunft sind, und welche, und so verstehe ich Sie, die Sie nicht haben wollen, die rein konsumtive Ausgaben sozusagen finanzieren. Ja. Also schließen Sie denn aus, dass es eine Reform geben wird, wo Sie sagen, das nutzen Sie, um Investitionen in die Zukunft damit finanzieren zu können?
Es gibt sicherlich technische Änderungen, über die man reden kann oder auch reden muss. Denn die Schuldenbremse ist immer angepasst worden, auch in den letzten Jahren oder auch unter unserer eigenen Führung. Aber es geht hier um die grundsätzliche Frage, es gibt keine guten oder schlechten Schulden, sondern man muss Schulden in Gänze zurückzahlen. Und das machen andere. Und diese Schuldenlast belastet unseren Haushalt massiv und verhindert, dass wir investieren. Das ist das Problem. Und meine Antwort ist nicht zu sparen bei sozialen Ausgaben, sondern zu priorisieren, wenn Sie sehen, dass alleine die Subventionen verdoppelt worden sind. Es werden zurzeit 46 Milliarden Euro an Subventionen ausgegeben.
An Unternehmen, an Ihre mittelständischen Unternehmen.
In Gänze 46 Milliarden. Davon könnten wir wunderbar viel machen, wenn wir bereit wären zu investieren. Allerdings war es die Ampel nicht. Das ist die große Herausforderung für eine nächste Regierung.
Schlussfrage dann dazu. Ja, also wenn die Schuldenbremse nicht einschneidender reformiert wird, kann dann Deutschland das Wohlstandsniveau noch halten, wie wir das derzeit haben? Oder bedeutet das nicht, dass sozusagen zugunsten der später nachfolgenden Generationen jetzt der Gürtel dann doch enger geschnallt werden muss?
Wohlstand entsteht durch Wachstum. Das heißt, wir müssen Wachstum, Wachstum, Wachstum generieren. Und das tun wir durch andere Rahmenbedingungen. Übrigens auch durch eine neue Aufbruchsstimmung, dass die Unternehmen wieder den Eindruck haben, dass Leistung sich lohnt. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Eindruck haben. Und ich glaube fest an den Standort. Ich glaube auch an die Betriebe und die Menschen. Und dieses Wachstum erzeugt am Ende Wohlstand.
Herr Fratscher, auch Sie ganz kurz noch eine Antwort. Können wir das Wohlstandsniveau halten, wenn wir die Schuldenbremse nicht lockern werden?
Nein, wir brauchen jetzt Investitionen in die Zukunft, in Bildung, in Innovation, in gute Infrastruktur. Das erfordert zusätzliche Ausgaben von dem Staat. Klar, der Staat kann Geld einsparen, kann effizienter werden, aber wir stehen jetzt vor der Entscheidung, in die Zukunft investieren, die Transformation als Chancen verstehen, Wohlstand sichern oder sich kaputt sparen, Schuldenbremse einhalten und damit eine Deindustrialisierung Deutschlands.
In welche Richtung es gehen wird, das werden wir bei Phoenix weiter beobachten. Frau Kornemann, Herr Fratscher, herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio.
Dankeschön.
Und Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Interesse an der Sendung. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.